dass ich heute wieder ein bisschen mit Petrus Brief weitermache. Schon lange her. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich den Text, über den ich reden wollte, dass ich den voll ausschöpfe heute oder schöpfen kann oder bis Ende verstanden habe. Ich dachte, dass ich einfach von 1. Petrus 1 von Vers 3 bis Vers 9 erstmal durchlese. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Soweit ich das in Erinnerung habe, sind wir letztes Mal bis Vers 5 gekommen. Wir haben gesehen, dass das Heil, dass Gott das Heil den Menschen gibt, dass es nicht aus den Menschen kommt und dass Gott auch derjenige ist, der durchträgt. Ja, er schenkt den Glauben und er trägt durch, das haben wir in Vers 5 gelesen, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Und Gott bewahrt nicht außerhalb des Glaubens. Der Mensch, der wiedergeboren ist, der kann es nicht, wird es nicht machen und tun, worauf er Lust und Bock hat, sondern Gott bewahrt durch den Glauben. Der Glaube ist der Beweis, dass es echt ist. Ja, Gott gibt das Heil, er bewahrt und er bringt uns auch ans Ziel. Ich dachte, dass ich in Vers 6 heute einsteige. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Worin jubeln wir? Das bezieht sich auf das, was vorher war, über das Heil, das Gott uns gibt. Ja, dieses wunderbare Heil, das er gibt und da, wo er auch selber durchträgt und dass das Heil sicher ist, darin jubeln wir und dass er auch bis zum Ende durchträgt. Ich denke, dieser Jubel bezieht sich auch darauf, dass wir eine Hoffnung haben. Wir stehen in Erwartung der Ewigkeit. Dieser Jubel, diese Freude über das Heil, das ist etwas ganz Grundsätzliches im Leben eines Gläubigen. Wenn wir einen Menschen betrachten, der nicht wiedergeboren ist, der nicht im Glauben steht, so ein Mensch, der wird immer wieder im Leben solche Glücksmomente suchen oder brauchen. Ja, er braucht immer irgendwelche Erfahrungen, Erlebnisse, er muss was sehen. Das ist normal, das ist fleischlich, damit diese Freude erhalten bleibt. Ja. Er ist von äußeren Umständen, wird seine Freude beeinflusst. Im Leben eines Gläubigen ist es anders. Diese Freude, die Gott gibt, die ist drin. Die ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Und ich denke, darauf will der Text auch hier auf jeden Fall eingehen. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. Ich denke, auf den ersten Blick scheint dieser Vers irgendwie so gegensätzlich zu sein. Erstmal steht hier, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. Das sind zwei, als ob zwei unterschiedliche Sachen. Ja, die Versuchungen und Prüfungen, die uns hier im Leben treffen, sind vielleicht auf den ersten Blick wirklich hart hinzunehmen. Ja, es können Krankheiten sein, Unfälle. Wir haben jetzt in den letzten Wochen diese, was wir gerade gehört haben, von dem jungen Mann, der verschüttet worden ist, das ist eine harte Erfahrung. Oder von dem kleinen Mädchen, das in Bolivien gestorben ist. Ich denke, das ist für uns Menschen sehr schwer zu verkraften. Und doch können wir davon ausgehen, dass diese Menschen, die diese Erlebnisse haben, ja, dass ihr Glaube dadurch gestärkt wird, wenn sie wirklich mit Gott leben. Ich musste da auf jeden Fall an Hiob denken, der Mann, der alles verloren hat, seine Kinder verloren hat, seinen ganzen Besitz. Und mittendrin heißt es in Hiob 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, da jubelt er, obwohl er alles verloren hat. Ich hatte schon gesagt, dass die Menschen, zu denen Petrus hier schreibt, also wir können davon ausgehen, dass sie unter Verfolgung gelitten haben und dass sie unter dieser Bedrückung standen, unter dieser Bedrängnis. Und Petrus will diese Menschen auf jeden Fall ermuntern. Ja, er sagt auch in Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, ja, macht sie darauf aufmerksam, diese Bedrängnisse, die wir erleben, die sind nur eine kleine Zeit im Vergleich zu der Ewigkeit, die auf uns wartet. Weiter heißt es, wenn es nötig ist. Ich denke, man kann hier das sehr schnell verdrehen und sagen, wenn es nötig ist, naja, der hat es nötig, wenn der durch solche Schicksalsschläge geht. Der hat es nötig. Ja, man kann das sehr schnell mit dem Finger auf die anderen Menschen zeigen. Aber ich denke, worauf der Text hier abzielt, ist nicht, dass wir das machen, dass wir auf andere zielen. Wir wissen nicht, welche Pläne, welche Ziele Gott mit einem Menschen verfolgt. Wir haben vor kurzem im Römer gehört, dass wir unter diesem Druck stehen, ja, und dass Gott vielleicht jemanden dazu gebrauchen will, damit er später andere trösten kann. Wir können niemals über andere Menschen urteilen. Jeder soll auf sich selbst gucken. Worauf der Text hier aber weiter hinaus geht, das lesen wir in Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn man ein Metall, in diesem Fall hier Gold, läutern will, so hat man, ich weiß nicht, ob es heute immer noch gemacht wird, ich denke, jeder von Bayer kennt sich da aus, man hat so Schmelzöfen, ja, wo man das dann reintut und die ganze Verunreinigung, die im Metall noch enthalten sind, die werden dadurch von diesem edlen Metall abgetrennt. Ja, und das Metall wird durch diesen Ofen nur besser, es wird nicht schlechter. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Früher, ich kann mich erinnern, wir hatten früher mal ab und zu so Uhren, die waren aus Gold, oder besser gesagt, die waren vergoldet, waren nicht wirklich aus Gold. Und bei so einer Uhr, also spätestens nach ein paar Wochen, vielleicht schon nach ein paar Tagen, wenn man da, wo Reibungen waren, hat man schon gesehen, da ist das Schimmert schon grau durch, das ist gar kein richtiges Gold. Ja. Und wenn wir das mit dem auf den Glauben beziehen, so werden wir feststellen, dass Menschen, die echt sind, die durch Prüfungen gehen, der Glaube dieser Menschen, der wird nur noch edler werden, der wird nicht abgerieben. Aber da, wo Menschen, wo der Glaube nicht echt ist, da wird dieses hässliche Metall, was da drunter ist, wird zum Vorschein kommen. Gold war übrigens damals auf jeden Fall das kostbarste Metall, was im Handel gebraucht wurde. Und dieser Glaube, der ist so kostbar, Petrus beschreibt das hier, dass es kostbarer ist als dieses Gold. Ich hatte schon gesagt, dass diese Prüfungen, die Gott uns schickt, die sind, wie es im Vers selbst heißt, die sind nur von kurzer Zeit. Und in 1. Korinther 1, Vers 10 haben wir diese Stelle. Daher, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also die Versuchungen, die Prüfungen, die uns treffen, die werden nicht schwerer sein, als dass wir sie ertragen können, wenn wir echt sind. Es sind viele Gründe, wieso Gott Prüfungen, Versuchungen schickt. Wir haben auch in Hebräer, lesen wir auf jeden Fall, dass da steht es, dass Gott denjenigen, den er liebt, den züchtigt er. Ja, ich denke, da können wir uns definitiv mit einschließen, dass wir noch nicht vollendet sind, dass wir in dieser Heiligung noch leben. Ich denke sogar, dass für Menschen, die in Zweifel leben, die wirklich nicht wissen, hier oder da bin ich echt oder nicht, dass solche Prüfungen oft auch sehr heilsam sein können. Ja, wenn sie durch Prüfungen gehen und merken, aha, ich hänge mich an Gott, ich sage den Glauben nicht ab, da haben sie den Beweis. Ja, dieser Glaube, den du hast, er ist durch die Kraft Gottes, du wirst durch die Kraft Gottes bewahrt. Und dieses kann sehr viel Freude im Leben erzeugen, auch gerade bei Menschen, die Zweifel haben. Bei anderen Menschen, die vielleicht nicht echt sind, dann wird das sehr schnell zum Vorschein, dass da nichts ist, dass sie suchen sollen. Ich wollte dazu ein paar Bibelstellen lesen. Wir kennen das Beispiel auf jeden Fall aus Markus Kapitel 4. Gut, ich werde das jetzt nicht lesen. Das ist das Gleichnis vom Seemann oder von den vier Böden. Da wo der Seemann geht und Samen ausstreut und einiges fällt auf steinigen Boden, auf den Weg, auf Dornen, einiges auf guten Boden. Und nachher, wo Jesus das Gleichnis auslegt, dann sagt er ganz klar, ich lese einfach mal ab Vers 15, da wo Jesus das auslegt. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten und jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines und eines 60 und eines 100-fach. Ja, wir haben gesehen, das sind nur die einen, bei denen das Wort auf den guten Boden gefallen ist, die bestehen. Die anderen bestehen nicht. Und das sind auch nur diese, die wirklich glauben. Andere Stelle aus Apostelgeschichte, die das auch stützt. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Eine andere Stelle wollte ich lesen aus Apostelgeschichte 5. Da ist das Beispiel von den Jüngern. Das fand ich auch sehr interessant, wo die Jünger bei Jesus noch waren, mit Jesus gewandelt sind. Da hieß es, Jesus sagt zu ihnen, ihr Kleingläubigen, ja, wir kennen diese Stellen, oder wo Jesus dann in Gethsemane war und gekreuzigt werden sollte. Was machen sie? Sie hauen alle ab. Ja, sie flüchten. Bei Petrus kommt es sogar noch so weit, dass er dreimal verleugnet. Ja, und dann in Apostelgeschichte 5 von Vers 40 lese ich. Da werden die Jünger ins Gefängnis, also von den Hohen Rat werden die ins Gefängnis gesteckt. Und dann lesen wir Vers 40, Apostelgeschichte 5. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und als Jesus und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ich denke, für die Apostel war es eine besondere Freude. Die haben immer wieder versagt, ja, könnte man sagen, vorher. Und jetzt haben die gesehen, ihr Glaube hat gehalten. Ja, sie wurden durch die Kraft Gottes bewahrt. Und ich denke, für sie war das ein super Erlebnis gewesen, da durchzugehen. Philippa wollte ich lesen. Das Kapitel 1 von Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Also ich denke, für einen Gläubigen ist es auch immer, diese Leiden, durch die er geht, die werden immer im Nachhinein Freude bewirken, weil der Glaube wird veredelt, ja, und wir haben Sieg, wir freuen uns in Christus. Ein anderes Beispiel ist aus dem Alten Testament, ich dachte aus 5. Mose zu lesen, Kapitel 8. Da prüft Gott das Volk, oder hier wird das auf jeden Fall beschrieben, von Vers 1. Kapitel 8 von Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und so weiter. Gott hat das Volk durch die Wüste ziehen lassen und hat sie geprüft, ob der Glaube echt ist, ob sie standhalten. Und wir lesen später in Korinther, dass Gott an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Ein anderes Beispiel ist von Abraham. Ich werde das auch nicht ganz lesen. Wir kennen die Geschichte von Kapitel 22 von 1 bis 19. Da sagt Gott, Gott prüft Abraham, stellt ihn auf die Probe und er soll seinen Sohn opfern gehen. Ich wollte nur den Schluss. Und auf jeden Fall, ich denke, dieses Erlebnis, das Abraham hier erlebt hat, wird ihn geprägt haben. Ja. Er muss seinen Sohn opfern und er ist schon bereit, das Messer anzulegen. Ist bis zum Äußersten gegangen. Und im letzten Augenblick schenkt Gott ein, soll er, hält Gott ihn an und Abraham kann einen Widder opfern. Und ich denke, dass Abraham durch diese Prüfung gegangen ist, das wird seinen Glauben, auf keinen Fall wird der Glaube irgendwelche Abschürfungen hinterher gehabt haben. Ich denke, dieser Glaube, der wird nur noch, wurde nur veredelt. Es gibt andere Beispiele, das was ich schon erwähnt hatte von Hiob. Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Da wird wirklich alles genommen. Oder von Josef. Er wird von seinen Brüdern erstmal verkauft nach Ägypten. Und als ob das schon nicht genug wäre, könnte man sagen, ja, im Haus von Potiphar wird er noch, auch noch falsch beschuldigt. Und dann wandert er in den Knast in Ägypten. Also bis zum Untersten, bis aufs Äußerste. Und also wäre dieser Glaube nicht echt, der wäre schon längst gebrochen. Aber der Glaube, der echt ist, der hält und der wird veredelt, der wird viel kostbarer als das Gold. Ich gehe mal weiter. Im Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wer bekommt hier Lob und Ehre? Wir kennen das. Das praktizieren wir jeden Mittwoch oder auch Sonntag. Lob und Ehre gehört nur Gott allein. Ja, das kennen wir. Und das ist das, die Bibel ermuntert uns überall. Wir sollen Gott ehren und preisen. Er ist der Einzige, der es würdig ist. Und hier heißt es, dass zu Lob und Herrlichkeit und Ehre und der Offenbarung Jesu Christi, wer wird hier gelobt, wer wird hier geehrt? Das sind die Gläubigen. Ich fand das einfach interessant. Gott gibt den Glauben, Gott bewahrt durch seine Kraft und am Ende wird dieser Glaube auch noch belohnt. Wann wird das sein? Das wird auf jeden Fall bei Jesu zweiten Kommen sein. Ich wollte dazu auch noch ein paar Stellen lesen, die dieses stützen. Matthäus 25. Von Vers 21. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Also hier geht es um die anvertraute Talente. Nachher, wo der Herr wieder zurückkommt. Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges Wert warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Und so weiter. Die andere Stelle ist Matthäus 25, Vers 34. Ist nur ein Vers, diesen Vers kennen wir aus dem Musical. Dann wird der König zu dem, zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist. In Lukas haben wir auch noch Stellen, die das schützen. 22, Vers 29. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Ganz interessant fand ich auch die Stelle aus Lukas 12. Da wird das sehr krass beschrieben. Ich lese mal ab Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnet. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Ja, das ist ein krasser Gedanke hier, der hier rüberkommt. Also Lob und Ehre, das andere heißt hier Herrlichkeit, bekommen wir bei der Offenbarung Jesu Christi. Ich denke, mit Herrlichkeit geht es vielleicht auch darum, dass wir so werden, wie Jesus selbst es ist. Ja? Wir haben auch hierzu ein paar Stellen, die das stützen. 2. Korinther, dachte ich zu lesen, 3 von Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir werden in das Bild Jesu verwandelt, schon hier. Und ich denke, bei der Offenbarung Jesu Christi, dann ist das wird dieses vollendet sein. Philipper 3, Vers 21. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Es sind noch viele andere Stellen, die dieses stützen. Auf jeden Fall, die eine Stelle lese ich noch. Aus 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und das ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, also wir bekommen von Gott Lob, Ehre für den Glauben, den er selber in seiner Kraft in uns bewirkt hat. Und wir werden bekommen Herrlichkeit, wir werden sein wie er. Ich gehe schnell weiter. Den Vers 8. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Dieser Vers oder diese Aussage klingt für mich, ich habe lange über diesen Vers nachgedacht, ich weiß nicht, ob ich das ganz verstanden habe. Auf jeden Fall denke ich, das ist auf jeden Fall, scheint es mir ein Lob, den Petrus hier ausspricht, ja, über die Gläubigen. Petrus war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Ja, sie haben Jesus 3 Jahre lang gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Und doch hat Petrus, haben die am Ende versagt, sind weggelaufen. Aber hier heißt es, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nie gesehen habt oder nicht gesehen habt. Zum einen, Jesus zu lieben oder Gott zu lieben, es bedarf nicht etwas zu sehen. Ja? Gibt es auch eine Richtung, die das stark propagiert, die wollen Wunder sehen, die wollen vieles sehen. Aber hier geht es darum, diese Menschen haben Jesus nie gesehen und doch lieben sie ihn. Das andere, jemanden zu lieben, der tot ist oder gar nicht existiert, geht eigentlich gar nicht. So etwas gibt es nicht. Ja, und deshalb kommt das hier so reell rüber. Ihn liebt ihr. Ja, Jesus ist nicht da, er ist wieder entrückt. Aber doch heißt es, ihn liebt ihr. Das ist so, klingt sehr präsent. Wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, dann können wir lieben. Es bedarf nicht, dass man etwas sieht mit diesen Augen. Weiter heißt es, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ich denke, da fällt uns direkt die Stelle von Thomas ein, wo Jesus zu ihm spricht. Thomas hat erstmal nicht geglaubt. Ja, und Jesus kommt und zeigt ihm seine Wunden, seine Nägelmale. Und da glaubt er. Aber Jesus sagt zu ihm: Selig ist der, der nicht sieht und doch glaubt. Ja. Der Glaube braucht es nicht, dass man was sieht. Es reicht, dem Wort zu glauben. Ich denke, diese Generation, zu der Petrus schreibt, das ist eine Generation, die Jesus schon nicht gesehen hat. Das ist eine Generation, die den Schriften, der Glaube ist aus dem, was verkündigt worden ist, und aus den Schriften, die sie gelesen haben. Ich dachte, dass ich dazu auch ganz kurz zwei Stellen lese. 2. Timotheus 3, Vers 15. Und weil, das schreibt Paulus an Timotheus, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also die Schriften, die haben die Kraft. Ja, die brauchen nicht sehen. Die andere Stelle ist aus Apostelgeschichte 24. Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also hier geht es um die, das ist die Verteidigungsrede von Paulus, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Der Glaube des Paulus beruht auf den Schriften, auf den der Propheten. Ich stehe ganz schnell weiter, damit wir das den Vers noch abschließen. Grob. Ich bin heute sehr grob, nicht so fein wie Jörn das macht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Unaussprechlicher, dieser Begriff heißt, dass man kann das, diese Freude nicht in Worte fassen. Ich hatte schon vorher gesagt, die Freude, die im Leben eines Gläubigen ist, die ist übernatürlich. Die ist nicht von Umständen abhängig. Also Gott gibt Liebe, die übernatürlich ist, die nicht von Umständen abhängt. Und Gott gibt auch Freude, die nicht von Umständen, äußeren Umständen abhängen. Obwohl diese Freude, diese äußeren Umstände uns vielleicht für eine kurze Zeit betrügen können, ja, und doch wird der Glaube, den wir gesehen haben, nur veredelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Diese Aussage ist auch, ich fand sie auch schwer zu verstehen. Ich werde nachher auch mit Jörn darüber reden. So erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also im Griechischen, also so wie es hier steht, ist es in der Gegenwartsform. Ihr erlangt das Ziel eures Glaubens. Ja, es ist eine Gegenwartsform. Ich dachte zuerst, das bezieht sich auf die Zukunft. Ich denke, das auf jeden Fall auch, ja, dass in der Zukunft, dass wir dieses Ziel erreichen werden, das auf jeden Fall. Aber so wie das hier steht, bezieht sich das eigentlich auf das Hier und Jetzt, dass Gott uns aus mancherlei Dingen, wie wir gesehen haben, vorher die Prüfungen, die auf uns zukommen, er wird uns da durchtragen, er wird uns zum Ziel bringen. Ja? Unser Glaube, der wird zum Ziel kommen, er wird nicht unterliegen in diesen Bedrängnissen, in diesen Prüfungen, wie auch immer diese Prüfungen aussehen. Ja, soweit, so grob, bis Vers 9.